Amen. Lass uns mal aufschlagen zum Johannesevangelium, Kapitel 3. Und ich lese da mal Vers 14. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Ihr erinnert euch noch, Mose hat die Schlange erhöht im 4. Mose, Kapitel 21. Was ist passiert damals? Es war so, dass Israel gesündigt hat. Die Sünde, die es damals begangen hat, war Murren. Und die haben gelästert gegen Gott und auch gegen Mose. Und es kam überhaupt nicht gut an bei Gott. Und der göttliche Schutzschild hat sich zurückgezogen. Und die Schlangen, die die ganze Zeit schon in der Wüste waren, sind ins Volk gekommen und haben das Volk gebissen. Wer erinnert sich? 2, 3, na gut, dann sage ich es nochmal. Das Volk wurde also plötzlich gebissen von feurigen Schlangen, von Schlangen mit einem feurigen Biss. Das war ziemlich unangenehm. Und dann hat das Volk blitzschnell Buße getan. Es hat gemerkt, hoppla, wir haben schon wieder Blödsinn gemacht. Wir müssen uns wieder gutstellen mit Gott. Das haben sie gemacht. Sind zu Mose, ja, die Führer des Volkes, haben sich vor ihm niedergeworfen, haben gesagt, wir haben gesündigt gegen dich und gegen Gott. Und mach was. Mose hat dann für das Volk gebetet und Gott hat ihm gesagt, mach eine eherne Schlange, eine Schlange aus Bronze, mach dann einen Stecken aus, geht das jetzt ewig so weiter, sag mal? Ist aus, läuft bloß nach. Gut, preis dem Herrn, lass uns mal für die Maschine klatschen hier. Yeah. Es läuft nur nach, okay, ist gleich aus. Falls ihr also denkt, was sagt der Mann, es quietscht so, ich quietsch nicht, das ist dieses Gerät. Auf jeden Fall war es so, dass Mose dann eine eherne Schlange gemacht hat. Wir können uns das so als Spirale ein bisschen vorstellen. Dann hat er ein Kreuz gemacht, hat er eine hohe Stange und hat das Ding dran gehängt und hat es aufgerichtet in Israel. Und Gott hat gesagt, jeder, der diese Schlange anschaut, der wird geheilt werden. Eigenartig. Wohl richtig. Warum wird jemand geheilt, wenn er auf eine Schlange schaut? Jesus sagt hier im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jetzt ist aus. Reißt ihn. Frau, gibst du mal meinen Pullover wieder? Nein, das lassen wir jetzt. Mir ist nicht wirklich kalt, so als bloß ein Witz, weil das ja ein Heizgerät war. Wo war ich bei der Schlange? Genau. Jesus sagt, so wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, so muss ich erhöht werden und dann müssen alle auf mich schauen. Das heißt, an mich glauben und dann werden sie geheilt. Das ist ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Grundsatz heute Morgen. Wenn du auf Jesus schaust, wirst du geheilt. Warum eine Schlange? Ich sag's nochmal. Dort am Kreuz hing nicht das Lamm Gottes. Genau genommen, natürlich hing schon das Lamm Gottes da, aber das Opferlamm Gottes. Okay? Das Opferlamm Gottes war beladen mit unseren Sünden. Und ein Symbol für die Sünde und für den Fluch ist seit dem Garten Eden die Schlange, genau. Und wenn es eine feurige Schlange ist, dann hat es ja noch eine Konnotation, Hölle, Sünde und so weiter, passt ja dann irgendwie alles zusammen. So, wenn du also auf die Schlange blicken solltest, dann oder wenn du jetzt als Christ auf die Schlange schauen sollst, auf Jesus am Kreuz, der dort, dann sollst du dir dran denken, am Kreuz dort hat Jesus den Fluch für die Menschheit getragen. Das ist ein wichtiger Satz. Es ist nämlich so, dass in dieser Woche Leute zu mir kamen, mehr als eine Person. Und die Botschaft, die war ja eigentlich schon in der Mache. So hat es irgendwie wieder ziemlich gut zusammengepasst. War also ermutigt, das dann zu bringen. War so, dass jemand kam und mich gefragt hat, kann ein Christ Dämonen haben? Eine besorgte junge Frau. Und dann gibt es also Antworten drauf natürlich. Und noch jemand kam dann, das heißt, wir haben uns am Mittwoch unterhalten während des Alpha-Kurses, war auch hochinteressant. Und zwar hat man ja vor anderthalb Wochen rund 18, 20 Leute oben, die erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Na? Manche auf einmal, sagen wir 2/3, 3/4 auf einmal und der Rest, da haben wir dann noch Schullöffel gespielt und haben sie dann hineingebracht in dieses Erlebnis und die haben dann in Sprachen geredet. Wunderbar. Also super Erlebnis. Und ich sag dir, es gibt fast nichts Schöneres für einen Prediger, wenn er eine Reihe von Leuten da hat und er betet mit denen und 3/4 Wumms empfangen sofort. Super Sache. Wer war dabei? Wer fand's gut? Na, natürlich. War ausgezeichnet. Dann kam also diese Person jetzt letzten Freitag wieder und hat gemeint, letzte Woche bin ich, nach dem Mittwoch war ja super, war ja spitze, war prima. Aber am Donnerstagmorgen bin ich dann aufgewacht und war so richtig niedergeschlagen und deprimiert. Ich habe mir gedacht, na, jemand wird erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist hinterher niedergeschlagen und deprimiert. Das ist aber mal eigenartig. Und dann hat die Person noch ein bisschen weiter geredet und hat gemeint, plötzlich war es so, also ich mache das jetzt mit eigenen Worten, es ist jetzt nicht Wort für Wort, wie wir uns unterhalten haben, okay? Ich nehme jetzt einfach die Freiheit, das so zu gestalten. Es war fast so, als ob ich plötzlich innerlich gemerkt hätte, irgendwie lebendiger geworden wäre, als ich schon war, geistlich jetzt. Und ich stelle fest, dass in meiner Seele noch alles mögliche Dunkle rumschwimmt. Sachen, die mich beunruhigen. Plötzlich fühle ich mich in manchen Bereichen unfrei. Und was diese Person auch noch wirklich belastet hat, das war eben das, sie hat ein ganzes Riesenregal voll mit Esoterikbüchern und Psychologiebüchern und so weiter. Und was macht die Person denn jetzt mit diesen Schinken? Die kann man umschlichten in den Kachelofen. Würde ich vorschlagen in diesem Fall. Jemand anderes kam dann auch noch im selben Zusammenhang, hat gemeint, ich habe ein teures Kunstwerk, ist eine religiöse Person abgebildet. Ich sage dann, religiöse Person. Und, aha. Wie teuer? Teuer. Okay, teuer. Also zu teuer zum Wegschmeißen. Jetzt kannst du natürlich, stell dir vor, ist es ein Marienbild oder ist es ein Buddha? Okay, stell dir vor, ist es ein 10.000 Dollar Buddha? Nur jetzt als Beispiel, ist nicht wirklich so. Aber was machst du dann mit dem Ding? Das einzuschmelzen, ja, und so, das ist schlecht irgendwie. Das Blödeste, das du machen könntest, das wäre, einen solchen Buddha oder einen Shiva oder sonst eine Figur, eine heidnische Figur, einen Götzen, einem Buddhistenkloster zu schenken. Okay, in deine Güte deines Herzens. Das ist insofern töricht, weil das nämlich ein Götze ist und das Letzte, was wir wollen, ist, Menschen zum Götzendienst animieren. Sag mal jemand Amen. Das ist das Letzte, was wir wollen. Wir würden Jesus damit fürchterlich provozieren. Und das wollen wir nicht. Amen. So, okay, was wir allerdings machen können, wir können das Ding irgendwie auf dem Kunstmarkt loswerden. Sag mal Kunstmarkt. Auf dem Kunstmarkt sind säkuläre Menschen, die Buddhas und so weiter sammeln, aber die im Traum nicht dran denken, diesen Figuren eine geistliche Kraft zuzuschreiben. Seid ihr noch da? Auf die Art und Weise umgehst du, dass du dieses viele Geld wegschmeißt und es hat noch jemand was davon. Es ist ein Kunstgegenstand, sagen wir nochmal Kunstgegenstand. Es ist kein religiöser Gegenstand. Ich würde ein Marienbild nie einem praktizierenden Katholiken schenken. Okay? Oder einen Buddha in einem Buddhistenkloster unterbringen. Bin ich denn verrückt, sag mal? Na, oder einen tanzenden Shiva irgendwo in diesen Hindu-Tempel, die jetzt in den Industriegebieten der Großstädte sprießen, schenken, okay? Nö. Und jetzt gibt es natürlich Christen, die unweigerlich sagen, ja, aber hör mal, ein Buddha, da gehen doch Vibrations aus. Das sind doch geistliche Kräfte, die da wirken. Du, wenn ein Buddha im Zimmer stehen hast, Mensch, das kann doch sein, dass da plötzlich irgendwie geistliche Störungen kriegst. Ihr Lieben, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das nicht so ist. Dass diese Figuren nur deswegen Kräfte haben, weil du ihnen welche zuschreibst. Seid ihr noch da? Weil du ihnen welche zuschreibst mit deinem Kopf, mit deinen Empfindungen. In Wirklichkeit ist es nichts weiter als ein Stück Metall in einer bestimmten Form, die ein Mensch gemacht hat. Ob das jetzt ein Holzgötze ist oder sonst was. Du, in einem Haus wohnen, in dem Buddha, Shiva und der Mohammed und sonst was da figurenmäßig an der Wand hängen oder rumstehen. Es würde mir überhaupt gar nichts ausmachen. Wenn ich im Geist beten würde, würde ich trotzdem den Heiligen Geist spüren. Diese anderen religiösen Figuren würden überhaupt gar nichts ausmachen. Im Wort Gottes heißt es nämlich, dass diese ausdrücklich keine Götter sind. Keine. Ja, da ist keine Macht dahinter. Gott hat es sogar manchmal so provoziert, als die Israeliten Götzen hatten, dass er eine feindliche Macht kommen ließ, ob das jetzt die Babylonier oder die Assyrer oder sonst jemand waren, völlig egal, Hethiter, egal wer. Und dann kam es dazu, dass sie Hals über Kopf fliehen mussten. Dann haben sie ihre Götter natürlich unterm Arm getragen. Anstatt dass dein Gott dich unterm Arm trägt, trägst du deinen Gott unterm Arm. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, Mensch, der wird immer schwerer auf der Flucht. Dann haben sie ihn ins Gebüsch gefeuert, ihren Gott. Okay, und Allah dann. Also, ihr Lieben, nein, ich bin da wirklich absolut unbeeindruckt von so Figuren und so weiter. Wenn du allerdings daheim sitzt, okay, und immer wieder rüberschaust auf den tanzenden Shiva mit seinen 6 oder 7 Armen, den du dir aus Indien mitgebracht hast, aus dem Urlaub oder Thailand oder wo auch immer, na, und irgendwie kommst du dir komisch vor und irgendwie merkst du, aus dieser Figur kommt, scheint irgendwie was auszugehen. Die wirkliche Wahrheit ist, da geht nichts aus. Aber weil du das denkst, würde ich das Ding unbedingt loswerden. Sag mal jemand Amen. Denn wenn das zwischen dir und einem freien Fluss steht, zwischen dir und Gott, ja, hör zu, vergiss es. Jemand kam mal vor 10, 15 Jahren, hat gemeint, ja, war im Heiligen Land und hab da, oder meine Tante war da oder wer auch immer. Und da haben sie halt so einen kleinen Baal mitgebracht oder eine Aschera oder irgend so eine Kultfigur halt, ja. Also ziemlich hässliches Ding. Und dann haben sie gedacht, sie wollen es gern loswerden wegen der Vibrations. Und ich habe gedacht, gib's mir. Was gibt's Schöneres? Überleg dir das mal, was gibt's Schöneres, als einen kleinen Baal aus dem Heiligen Land in deiner Vitrine stehen zu haben. Das ist der Ort der totalen Besiegtheit für so einen Gott. Hey, Entschuldigung. Der wird angeschaut und wird sich gedacht, ja, du warst mal groß und jetzt bist du niemand mehr. Aber mein Bibelschau, meine 20 Bibeln im Regal, die leben, da verstaubt keine, preis dem Herrn. Müssen wir also bedenken. Wie ist es jetzt mit Esoterikbüchern und so Zeugs? Ihr Lieben, da ist der Kachelofen wirklich eine bewährte Erfindung. Wir haben einen offenen Kamin. Funktioniert auch, wenn du die Dinge also loswerden willst. Hey, Gottes Segen, wir sind offen. Unser Kamin ist offen. Und er hat Hunger, er hat immer Hunger. Je kälter, desto besser, preis dem Herrn. Ist es wirklich so, dass du mit diesem Zeugs nicht froh wirst? Denn da werden, hör mal, da werden Gedanken und Ideen transportiert. Und ihr ahnt nicht, was für Mist es auf dem esoterischen Markt gibt. Da gibt es Bücher, die sind so eingängig geschrieben. Das geht sogar Christen so ein. Und dann sind natürlich auch immer ein paar Schriftstellen hier und da, dass man den eigentlichen Nonsens, der da drinnen steht, gar nicht merkt. Auf jeden Fall läuft es immer zum Schluss auf Folgendes raus. Du darfst machen, was immer du willst. Gott ist mit dir, weil er dich liebt. Ob es jetzt deine Nachbarin vernaschen ist oder mal Haschisch rauchen oder mal nach Frankfurt fahren, um dir eine Spritze zu setzen. Ja. Kannst du alles mal ausprobieren. Sei frei, sei offen, experimentier. Unser Lebensstil wird da propagiert. Ihr Lieben, das ist Gift. Das sind Lehren von Dämonen. Und wisst ihr, dass Dämonen gar nicht so schlimm sind? Lehren von Dämonen sind viel schlimmer. Denn die können Christen tatsächlich zerstören. Deswegen diese Figuren da, du meine Güte, so ein goldglänzender Buddha, wenn du ihn wirklich loshaben willst und er ist bloß aus Gips, frag das nächste China-Restaurant, okay, ob sie ihn haben will. Weil die behandeln das auch nur als eine Dekoration, versteht ihr? Da ist kein geistlicher Wert dahinter, da ist kein Kultgegenstand. Aber bei diesen Büchern musst du anders da verfahren. Die musst du wegschmeißen, die musst du verbrennen. Denn die Ideen setzen sich fest und verleiten dich zum Schluss zur Sünde. Dann haben wir ein echtes Problem. Dann haben wir ein Problem. So, das ist auch ein biblisches Vorbild. Wir sehen in der Bibel, sehen wir in Apostelgeschichte Kapitel 19, dass Paulus, als er nach Ephesus kam, Ephesus aufrollte mit dem Evangelium. Die Leute kamen von Norden, Süden, Osten, Westen, aus der ganzen Provinz Kleinasien, der heutigen Türkei, kamen die alle an, haben Paulus gehört. Dort sind Zeichen passiert und Wunder, ja, immer wieder mal flogen Krücken, immer wieder mal hat ein Stummer geredet, ein Blinder gesehen. Und es hat die Menschen angezogen, das war wunderbar. Und ganz Ephesus hat dieses Evangeliumsfieber ergriffen, das war wunderbar. Und ihr müsst wissen, dass Ephesus, die Stadt Ephesus, eine riesengroße Stadt war, eine der wichtigsten Städte im Römischen Reich. Rom, Antiochien, Ephesus und Köln, das waren so die wichtigsten Städte im Römischen Reich seiner Zeit. Unser Köln hier. Und im Ephesus war dafür bekannt, dass es dort die sogenannten ephesischen Briefe gab. Das waren Zauberbriefe. Da standen Schriftzeichen drauf und vielleicht auch Formeln, wie auch immer. Und die konntest du dir kaufen, diese ephesischen Briefe, und mit dir herumtragen wie ein Talisman. Okay, und manche haben die Sprüche drauf auswendig gelernt. Und es war ein ziemliches Geschäft, das man damit machen konnte in jener Stadt. Es gab auch den großen Diana-Tempel. Die Silberschmiede haben kleine Figuren gemacht, haben die verkauft. Und als Paulus da war und das Evangelium sich richtig verbreitet hat dort in Ephesus, da haben plötzlich... hat keiner mehr diese Diana-Statuen gekauft. Und die Silberschmied-Gewerkschaft, die hat seinerzeit einen riesen Aufstand angezettelt. Die haben protestiert, haben großes die Diana der Epheser gebrüllt, 2 Stunden lang da in dieser Arena seinerzeit. Paulus behauptet, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter, das ist nur Blech, die haben keine Kraft. Hey, das entzieht uns die Lebensgrundlage. Und dann haben sie gebrüllt, groß ist die Diana der Epheser. Und die Römer haben gemeint, hey, beruhigt euch, der Paulus, der hat kein Wort gegen eure Diana gepredigt. Er predigt nur für seinen Christus. Müssen wir uns auch was merken. Wir predigen nicht gegen andere Religionen, sondern für unseren Christus. Nein, das ist wichtig, deswegen sage ich nur immer wieder mal verschiedene Sachen hier, Kontroverse vielleicht, und ansonsten predigen wir Jesus. Gut, Auf jeden Fall war es dann so, dass diese ganzen Zauberkundigen und die ganzen Esoteriker der damaligen Zeit zusammenkamen und ihre Zauberbücher anbrachten und auf einen Haufen geworfen haben und diese Zauberbücher dann angezündet haben, aufgrund der Erweckung unter Paulus. Die haben ihre Esoterikbücher öffentlich verbrannt, freiwillig öffentlich verbrannt. Die wollten mit diesen geistlichen Mächten, mit den Ideen, die dahinter steckten, nichts mehr zu tun haben. Finde ich super. Und einer, der da vor seinen 3000 Euro Wandschrank stand und die Bücher einen nach dem anderen verfeuert hat, der hat vermutlich mal nachgerechnet. Ja, weil es heißt nämlich, die haben nachgerechnet und dann waren es 50.000 Silberdrachmen. Es ist viel Geld. Viel, viel Geld. Wenn ihr eine Drachme mit 100 Euro ansetzt, ne, mal 50.000, rechnest du selber aus. Das ist ziemlich viel Geld, das damals in Flammen aufging. Aber das war es denen wert. Und Ephesus war eine Hochburg des Evangeliums für viele, viele Jahre und Jahrhunderte. Ganz, ganz wichtige Stadt. Und ich sage euch, dieses feste Fundament, das war deswegen so fest, weil die damals ganze Sache gemacht haben mit Jesus. Die haben sich nicht verwirren lassen von irgendwelchen Figuren, denen sie Kräfte zugeschrieben haben, aber sie haben sich von den Ideen dieser Zauberfuzis und der Esoteriker ein für alle Mal getrennt. Das ist, was wir auch machen müssen. Danke für das donnernde Amen. Okay, die Frage war also, können Christen Dämonen haben? Wie ist das? Und außerdem, wie diese Person, die ich gerade beschrieben habe, ja, ich bin jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber plötzlich merke ich, Mensch, ich muss mich entscheiden gegen den ganzen Esoterik-Kram und für Jesus und irgendwie betrübt mich das. Und außerdem merke ich jetzt, dass da noch dunkle Sachen in mir herumschwimmen. Ich brauche mehr Befreiung. Und das Erste, was Christen, junge Christen und manchmal auch alte Christen dann machen, ist, sie machen ein Befreiungsseminar. Ist doch logisch. Und ich sage euch, vor allem in den 80er Jahren, seit da bekannte Prediger in den 90ern was darüber gesagt und geschrieben haben, unter anderem der Kenneth Hagin, hat sich das ziemlich gelegt, zum Glück. Aber es ist eine geistliche Modeerscheinung, die immer wieder mal durch den Leib Christi hindurchrauscht. Und da brauchen wir eine Meinung dazu, okay? Ich meine, die meisten von uns haben vielleicht schon eine Meinung, weil die haben ja verschiedene dieser Dinge durchlebt. Haben Christen einen Dämon und dann wird behauptet, ja, natürlich, und dann müssen wir die Dämonen austreiben aus Christen. Ich war da mal in den 80er Jahren bei einem bekannten Prediger, der schon lange tot ist jetzt, in seinem Befreiungsgottesdienst. Ihr Lieben, es war grauenhaft. Es war nicht der Geist Gottes, der da gewirkt hat. Der hat erzählt, dass Christen natürlich Dämonen haben können, wann immer sie irgendwie einen dunklen Fleck in ihrer Seele merken oder irgendwie komische Gefühle haben, ist es allerhöchstwahrscheinlich ein Teufel. Und dann müssen wir den austreiben. Und dann hat er sich hingestellt und hat ein Gebet gebetet, komm raus aus ihnen in Jesu Namen. Und dann hat er gemeint, so, dieser Prediger in dieser Versammlung, so, und jetzt schaut mal, was in euch passiert. Wenn ihr husten müsst, hustet. Wenn ihr euch übergeben müsst, die Ordner haben Tüten. Ich werde jetzt nicht weiter eingreifen, macht einfach. Und ich saß da und habe zugeschaut. Leute, wenn du sowas sagst, wenn du sowas anbringst, wenn ich heute hergehen würde. Nee, bei uns funktioniert das nicht, wir sind zu weit für solche Sachen. Es könnte Versammlungen, Gruppierungen geben, wo das funktioniert. Der Prediger kommt und sagt, ihr habt alle einen Teufel, ich meine, das ist jetzt die Summe, okay, dieser Feststellungen. Und ihr werdet ihn heute Morgen los. Und wenn ihr husten müsst, wenn ihr bellen müsst, wenn ihr euch auf den Boden werfen müsst, wenn ihr kotzen müsst, macht es. Ich sage euch, wir hätten einen Zirkus, oder nicht hier, okay, nicht hier, sondern woanders, wir hätten einen Zirkus, das wäre grauenhaft. Und ihr Lieben, ich war schon in diesen Gottesdiensten und Versammlungen. Was dort dann ablief, das war in Nürnberg vor vielen Jahren. Ich will ihn nie, nie, nie in unserer Gemeinde erleben, werde ich auch nicht zulassen in Jesu Namen. Okay? Natürlich gibt es den Teufel und natürlich macht der Christen Probleme. Absolut, du meine Güte, selbstverständlich. Aber es gibt einen christlichen Weg, es gibt einen besseren Weg als diesen Austreibeweg. Können Christen Dämonen haben? Ihr Lieben, in Ausnahmesituationen gibt es das durchaus. Ich denke jetzt zum Beispiel an Judas. Judas war in der direkten Umgebung Jesu und er war also ein Kind Gottes, sehen wir es jetzt einfach mal so. Aber irgendwann kam er dann drauf, hey, ich will mich mit meinen alten Problemen arrangieren, ich will sie nicht loswerden. Er war ein Dieb und er war ein Heuchler, wissen wir. Er war zwar der Kassier, das war aus strategischen Gründen, damit er klauen konnte, was eingelegt wurde. Die hatten da scheinbar keinen Kassenbericht oder so, da wurde niemandem was vorgelegt. Vielmehr hat er das einfach verwaltet nach Treu und Glauben. Bei uns ist es anders, ich lege da jedes Jahr einen Kassenbericht vor, wir werden geprüft vom Finanzamt und so weiter. War damals nicht der Fall, Judas war derjenige, der das Geld hatte. Und irgendwann war es so, dass Jesus dem Judas nicht mehr gefallen hat. Irgendwann konnte in den Augen von Judas Jesus nichts mehr richtig machen. Und irgendwann hat er dann beschlossen, hey, ich verkaufe Jesus an die Autoritäten, also an die Tempelpolizei, sack das Geld ein und verabschiede mich aus dem Jüngerkreis. Kaufe irgendwo einen Gutshof oder so einen Bauernhof und ziehe mich zurück aus dieser Arbeit mit Jesus. Und als er dann dabei war, Jesus zu verraten, hat ja auch gut geklappt, ne, haben die ihm zwar das Geld gegeben, aber sie haben auch Jesus verhaftet. Und Judas hat oft gesehen, wie Jesus durch Volksmengen durchgegangen ist, wie er sich verborgen hat, als man ihn steinigen wollte. Jesus war oft in Lebensgefahr. Uns ist es nur nicht bewusst, wenn wir das Evangelium lesen. Aber du in Judäa war zum Schluss an jedem Baum sein Steckbrief. Er musste im Verborgenen umhergehen. Und jetzt wissen sie also, wo Jesus ist, ja, und sie kommen und führen ihn ab. Und dann wird er geschlagen und er wird gekreuzigt, alle diese Dinge. Und als Jesus sich nicht befreit, kommt ihm Judas, hoppla, was habe ich denn da gemacht? Aber vorher heißt's, ja, als Jesus am letzten Abendmahl zu Judas sagt, was du tust, tue bald. Und Judas geht. Da heißt es dann im Johannesevangelium, dann in dem Moment fuhr der Satan in ihn. Und dann war er ruiniert. Dann war er fürs Reich Gottes ruiniert. Dann war er als Mensch ruiniert. Dann war er verdorben in seiner Gesinnung. Und mit diesem Judas war nichts mehr anzufangen. Und er hat dann Jesus verraten. Das ist eine Situation, in der ein Gläubiger wieder dämonisiert wurde und es nicht mehr feierlich war. Okay? Gibt's also tatsächlich? Ja, das gibt's. Aber es passiert nicht dauernd. Und es passiert vor allem nicht mit Leuten, die ihr Herz reinhalten vom Herrn. Ich komme nachher nur drauf und es wird noch besser. Ich verspreche es euch, ich sage euch ganz klar, wie wir mit dem Teufel umgehen müssen, wie wir das können. Es funktioniert nämlich prima. Judas hatte eine Historie des falschen Denkens und der falschen Gesinnung. Er war ein Heuchler, er war ein Dieb, er hat Geld geliebt und so. Und das ist also problematisch gewesen, das war sehr schwierig. Das begann aber alles mit Gedanken, sag mal Gedanken. Schau, die Dämonen sind gar nicht so schlimm. Ihre Lehren, die Gedanken, diese Menschen geben und die Menschen zu ihren eigenen Gedanken dann machen, die sind schlimm. Ich sage euch, der Nationalsozialismus mit seinem Rassismus und ist auf dem Teufel seinem Mist gewachsen, aber Menschen haben das weiterentwickelt. Der Kommunismus ist möglicherweise postuliert worden in einer Bücherei in London durch einen Karl Marx vor vielen, vielen Jahren, 160 Jahren oder so. Aber die eigentlichen Gedanken, die Ursprungsgedanken der Gleichheit für alle und so weiter, Leute, das ist ein Gedanke, der übersprang ja von einem geistlichen Wesen, von einem Dämon und Menschen haben das dann weiterentwickelt. Und das ist das Problem. Der Marxismus-Leninismus, der kam von Marx und Lenin, auch wenn der Zündfunke von jemand anderem kam. Zum Beispiel die Lehre, hört mal zu, die Lehre, dass Geistliche nicht heiraten sollen, ist hochproblematisch. Weil nämlich, wenn du weißt, hey, ich werde mein Leben lang keine Frau anfassen, dann bewegen sich Menschen in diesen Berufsstand hinein, die mit Frauen sowieso nicht allzu viel anfangen können oder wollen. Seid ihr noch da? Und jetzt kommt raus, in unserer freieren Zeit, ja, kommt raus durch Geständnisse und durch Beichten und was nicht alles, was da alles lief in den Klöstern und sonst wo. Und ich sage euch mal, das ist nicht erst im 20. oder 21. Jahrhundert so gewesen, sondern das ist seit 1000 Jahren so, seit die Priester nicht mehr heiraten dürfen. Und ich lese euch jetzt eine Schriftstelle vor aus dem 1. Timotheusbrief. Pass mal auf. Hopp, Timotheus, komm her hier, Mensch, ich habe gerade Zeit. 1. Timotheus Kapitel 4 und ich lese ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, eigentlich ist hier die Endzeit gemeint, manche vom Glauben abfallen werden. Also der Glaube der Menschen wird ruiniert. Wie? Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Merkt ihr, hier heißt es nicht, weil sie einen kleinen Buddha im Regal stehen haben, sondern weil sie auf Lehren von Dämonen achten. Ich möchte, dass man den Unterschied zwischen der Materie und einerseits, die nicht so wild ist, und den Gedanken und Lehren dieser geistlichen Wesen erkennen. Die sind viel gefährlicher. Denn betrügerische Geister und Lehren von Dämonen führen dazu, dass Menschen vom Glauben abfallen. Glaubst du, dass wenn wieder eine pädophile Geschichte in irgendeinem Kloster rauskommt, dass das irgendwie den Herrn verherrlicht oder Menschen dazu bringt, mehr in diese Richtung zu gehen, also Christ zu werden oder so? Im Gegenteil, die Leute wenden sich angewidert ab. Und sagen, Mensch, was ist denn hier los? Stimmt doch oder nicht? Oder geht es nur mir so? Schau, das ist problematisch. Die durch Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, das heißt, die kein Gewissen mehr haben. Und jetzt hört mal zu, Vers 3. Die verbieten zu heiraten. Könnt ihr das lesen hier? Das steht, das habe nicht ich hingeschrieben, sondern es steht wirklich hier da so drin. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 3. Lehren von Dämonen, die verbieten zu heiraten. Oh, 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 oh. Und es heißt weiter, die gebieten sich von bestimmten Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme und Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Und so weiter und so fort. Ihr merkt also, die Probleme und bestimmte gehen auf bestimmte Lehrmeinungen zurück und diese Lehrmeinungen gehen auf den Teufel zurück. Sagt das Wort Gottes hier ganz eindeutig und klar. So, die Lehren vom Teufel sind schlimmer als er selber eigentlich. Mai, 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 mai. Okay, lass mich jetzt noch auf was anderes eingehen. Es ist so, dass es ja auch irgendwie spannend ist, sich mit dem Teufel auseinanderzusetzen, versteht ihr? Deswegen schauen Menschen Gruselfilme an. Versteht kein Mensch. Also ich schaue mir so Zeug nicht an, okay? Aber Leute lesen Stephen King. Ich habe mir probeweise mal ein berühmtes Stephen King Buch gekauft, einfach mal um zu lesen, wie es halt so, wie der das so macht, ja? Und ich lese so alles und lese. Leute, nach ungefähr 150 Seiten, das Buch hatte 1000 Seiten, habe ich es weggeworfen. Es war einfach nicht erbaulich, okay? Und so sprach gewaltig was auch wieder nicht. Und es waren lauter hässliche Begebenheiten, von denen da die Rede war. Dennoch, es gibt offensichtlich, der Mann hat 300 Millionen Bücher verkauft. Offensichtlich gibt es 300 Millionen Leute, ja, oder mehrere Menschen, sehen wir es mal so, denen so Zeugs gefällt. Und es ist ein bisschen komisch, ein bisschen eigenartig im Herzen des Menschen. Entsprechend kann es auch sein, hört mal, dass die Menschen irgendwann halt einfach gelangweilt sind mit dem Evangelium und tiefer einsteigen wollen, versteht ihr? In die tieferen Lehren. Und dann kommst du natürlich unweigerlich auf den Teufel. Das hat auch eine Gemeinde in Thyatira gemacht. Jesus spricht darüber in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 2, um Vers 24 herum, um diesen Dreh. Da heißt es, ich bin froh, jetzt mit meinen eigenen Worten jetzt wieder. Jesus sagt, Leute, ich bin froh, dass ihr diese Lehren nicht habt und die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt habt. In anderen Worten, ihr bewegt euch in euren Gottesdiensten nicht ständig auf Befreiungsniveau und redet dauernd über den Teufel. Ihr habt die Tiefen des Satans, in anderen Worten, die ganzen Gebundenheiten, die Menschen haben können, ja. Habt ihr euch nicht groß drum geschert. Super. Jesus ist froh drüber, wenn man sich um diese Dinge nicht allzu sehr kümmert, okay? Und nicht, weil man sich mal komisch fühlt oder so, gleich auf den Teufel in sich schließt. Deine Gefühle sind nicht unbedingt immer gleich die Anwesenheit eines Teufels. Wichtig. Deine Gefühle haben alle möglichen Gründe. Aber es kann ein Problem werden. Und ich lese jetzt mal 2. Timotheus, Vers 4, Kapitel 4 und Vers 1. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und jetzt Vers 3. Denn es wird eine Zeit sein, und die kommt scheinbar immer wieder, alle paar Jahre mal wieder, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Ich bin davon überzeugt, dass manche Prediger nur deswegen populär sind, weil es Menschen gibt, die ihren Kram hören wollen. Nicht, weil sie wirklich die Weisheit und die Wahrheit predigen. Na, Leute, die tiefe Dämonenkunde anbringen und so weiter und sich in Befreiungssessions versteigen. Und es können auch bekannte Prediger sein, wie der, den ich gerade erwähnt habe. Ich werde mich hüten, dem seinen Namen zu nennen. Es kann also sein, dass manche Christen plötzlich das Empfinden haben, hey, ich will tiefer einsteigen. Und dann suchst du dir einen Lehrer, der eben Weisheiten hat, die du hören willst. Und dann suchst du dir eigene Lehrer, weil es sie in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Das ist blöd. Was soll Timotheus machen? Du aber sei nüchtern in allem. Ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Vollführe deinen Dienst. Das Wichtigste ist, Jesus zu verkündigen und weniger auf Dämonen und diese ganzen Sonderlehren zu achten. Ich sage euch, man kann da so richtig entzündet werden. Als ich junger Christ war, da war das diese Lehre, jeder Christ hat einen Teufel und die musst du unbedingt austreiben, im vollen Schwange. Ich meine, das ist richtig durchgepfiffen wie ein ICE, okay? Durch den Leib Christi. Und ich war da voll mit dabei. Es war super. Es war absolut chaotisch. Begebenheit, an die ich mich heute Morgen erinnert habe, das meiner Frau erzählt. Ich habe seinerzeit in einer Kleinstadt gewohnt, im Mittelfränkischen. Und wir sind da in den Jugendkreis einer evangelischen Kirche gegangen. Und einmal kamen also ein paar Leute an, ich denke, es waren ein paar Mädels zu mir, und haben gemeint, oh, da hat uns einer angemacht, mitten in der Stadt. Und, oh, oh, oh. Ich habe mir gedacht, boah, ein Teufel, müssen wir unbedingt schauen, was da jetzt war. Ich habe also einen angerufen, von dem ich auch wusste, der ist glaubensstark, und habe ihn gebeten, mitzukommen. Und der kam dann also an dieses Gemeindehaus und hat dort schon gewartet. Der war total nervös, unsicher, hat überhaupt keine Lust, jetzt da mitzumachen gehabt. Und ich, ja, bin in die Stadt gestiefelt und habe den Typen gesucht und habe ihn gefunden. Und er hat sich wirklich eigenartig bewegt und so weiter und war komisch drauf. Ich hätte auf dem Kopfsteinpflaster auf die Knie gehen können, Gott danken können für meinen Kandidaten. Ich habe den dann einfach gepackt, weil der war ziemlich wahrscheinlich im Drogenrausch, der war nicht alt, ja, war ziemlich weggetreten. Ich habe gesagt, hey, du hast gerade die angemacht, du gehst jetzt mal mit hier. Zack, habe ihn gepackt und habe ihn mit in dieses evangelische Gemeindehaus geschleppt. Und der ging dann halt mit, ja. Es war wirklich, hätten wir filmen müssen. Und dann haben wir den also raufgeschleppt in unseren Jugendraum und ich hab gesagt, setz ihn mal auf diesen Platz da. Und der saß da, okay, ja, easy, Mann, alles, was du willst, ist okay. Saß also da und mein anderer Freund, der stand hinter ihm, hat ihm zaghaft die Hände aufgelegt, ich überhaupt nicht, ja. Ich habe ordentlich ausgeholt, punk, Hand auf den Kopf und dann gebetet. Und zwar natürlich bei offenem Fenster, ja, mit einer Lautstärke, versteht ihr, 120 Dezibel. Komm raus aus ihm, in Jesu Namen. Ich sage euch, in dem Moment, in dem ich gebrüllt habe, ist der zusammengezuckt, der ist praktisch auf halbe Größe geschrumpft. Der hat dann gemerkt, oh Mann, hey, ich bin ja noch, also er selber, ich bin ja noch normal im Gegensatz zu denen. So haben wir da getobt und es war spitze, Mann, es war super. Ne? Wir haben gebrüllt, was das Zeug gehalten hat. Und nachdem mein schüchterner Freund gemerkt hat, hey, das ist eigentlich ganz easy, hat er mitgebrüllt. Irgendwann nach einer halben Stunde oder 20 Minuten waren wir dann so heiser, dass es nichts mehr ging, okay. So besonders anders, da hat er nicht gewirkt jetzt. Und ich war eigentlich enttäuscht. Ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt der müsste doch umfallen oder irgendwas müsste doch passieren. Aber ist er nicht, der ist auf seinem Stuhl sitzen geblieben. Na dann, alles gut. Ist okay, jetzt bist du frei, jetzt kannst du gehen. Und dann ging er wieder. Nee, wir haben damals wirklich an allen Orten den Teufel gesehen. Und ich sage euch, das war eigentlich genau genommen keine besonders gute Zeit. Denn wir haben zwar Jesus geliebt, aber wir waren zu sehr Dämonen verhaftet. Und es ist nicht gut. Das ist eine Entwicklung, die immer wieder mal durchzieht durch den Leib Christi. Und jetzt lass mich doch mal sagen, wie es richtig geht. Also wenn ein solcher Christ auf dich zukommt und dir ins blaue Auge sieht und sagt, du hast einen Teufel, dann sagst du, ciao. Und lässt sich auf den nicht ein und denkst an 2. Timotheus Kapitel 4. Aber natürlich brauchen wir immer wieder mal innere Heilung, das ist völlig klar. Nein, deswegen, ich denke, meine Botschaft heute Morgen, die nenne ich dann mal der Weg zur inneren Heilung, okay? Lass mich da jetzt noch drauf eingehen, ganz, ganz wichtig. Befreiung oder innere Heilung funktioniert nur in Aufnahmefällen durch Austreibung und diese ganzen Dinge. Schau, als ich Christ geworden bin, ich hatte echt Probleme. Ich hatte Probleme mit Zwangshandlungen und so weiter und so fort. Drogen, all diese Sachen, was halt das ganze Paket. Also ich bilde mir ein, ich war ziemlich dämonisiert. Und ich sage euch, meine Gefühlswelt, die war heute mal himmelhoch zu jauchzen, im nächsten Moment wieder zu Tode betrübt. Ich war ziemlich fertig, okay? Also emotional ziemlich wenig belastbar, war nicht gut drauf. Als junger Christ, wackelige Sache. Also nicht meine Überzeugung und mein Leben für Jesus, aber meine Seele, meine Gemütslage, okay? War nicht besonders gut. Muss ich zugeben. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe meine Nase Tag und Nacht ins Wort Gottes gesteckt, ihr Lieben. Ich habe tatsächlich, während die anderen in Befreiungsseminaren waren und sich dort die Haare abrubbeln haben lassen vom Prediger, komm raus, okay, saß ich daheim und habe meine Bibel gelesen. Und hört mal, das Wort Gottes, das in dich reinkommt, sind ja nicht nur einfach nur Buchstaben und Ideen und Gedanken, sondern da steckt geistliche Kraft drinnen. Sag mal mit mir, im Wort Gottes steckt die Kraft Gottes. Das musst du ein für alle Mal wissen. Wenn du die Kraft Gottes haben willst, musst du dich mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wir wollen es immer leicht haben. Wir wollen nicht verschiedene Probleme in unserem Charakter angehen. Viel leichter ist es, sich diesen Charakterdefekt austreiben zu lassen. Aber es funktioniert nicht. Ein Charakterdefekt, den musst du durch Erneuerung deines Sinnes und durch Erneuerung deiner Seele und durch umgestaltet werden von Gott ablegen. Du kannst dein Fleisch nicht austreiben, du musst es kreuzigen. Da reißt sich natürlich keiner drum, das ist mir völlig klar. Schau, im Römerbrief Kapitel 12, ich gehe jetzt durch einige Schriftstellen sehr schnell. Im Römerbrief Kapitel 12, bereits ab Vers 1, ist die Rede davon, dass wir unseren Sinn erneuern sollen durchs Wort Gottes. Du sollst deinen Sinn erneuern, das heißt neue Gedanken, neue Sichtweisen dir aneignen, dadurch, dass du die Ideen und die Anschauungen von Gottes Wort übernimmst. Du bist voller falscher Anschauungen, wenn du Christ wirst. Du hast alle möglichen eigenartigen Ansichten. Und jetzt musst du vom Herrn in Richtung Befreiung gebracht werden. Du musst jetzt in die richtige Richtung unterwegs sein. Okay, in Richtung Befreiung, in Richtung Freiheit. Das ist ein Prozess des Freiwerdens. Es geht nicht von heute auf morgen sofort. Dein Geist, ja, der wird von neuem geboren. Aber deine Seele, deine Gefühle und auch deine Gefühlsschwankungen, die werden dadurch eingeebnet, dass du deinen Sinn erneuerst mit Gottes Wort. Durch Umdenken. Sag mal Umdenken. Im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 26, da ist die Rede von Jesus und seiner Gemeinde und dass Jesus die Gemeinde reinigt durch das Wasserbad des Wortes. Das Wasserbad von Gottes Wort reinigt dich. Wenn du Befreiung oder Reinheit haben willst, dann ist die erste Adresse das Wort Gottes. Das Wasserbad im Wort. Du, das Wasserbad im Wort ist nicht dasselbe wie eine Wäsche. Wenn ich mich morgens wasche, okay, und nicht dusche, dann halte ich mein Gesicht ja unter den Wasserhahn, mach's nass, seif mich ein, wasch die Seife wieder ab, trockne mich ab und dann gehe ich Richtung Tagesgeschäft. Dann bin ich gesäubert, aber ich stecke nicht im Wasserbad drinnen. Wenn ich bade, dann bedeutet es, ich gehe unter, okay? Ich bin richtig im Wasser drinnen, mein ganzer Körper ist im Wasser. Na, die Zehen schauen vielleicht raus und wackeln, aber ansonsten ist alles unter Wasser. Schau, wir brauchen solche Situationen, wo wir konzentriert und langanhaltend immer wieder mal dem Wort Gottes ausgesetzt werden. Zum Beispiel am Sonntag eine Dreiviertelstunde oder so. Oder jetzt am Mittwoch im Alpha-Kurs. Und wir haben ja auch jetzt vor, eine Bibelschule zu machen. Wir werden das im September richtig anlaufen lassen. Da werden wir dann 3 Tage hintereinander, einmal im Monat, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 3 Sessions machen und es durchziehen. Und da werden wir dann das Wort Gottes hören zu grundlegenden und zu fortgeschrittenen Themen. Und das kann dein Leben revolutionieren. Da kannst du dann zum ersten Mal richtige Befreiung erleben. Könnte ja sein. Ich weiß auf jeden Fall, als ich in die Bibelschule kam, ich war damals schon 2 Jahre Christ, das war für mich wie das abgestruppt werden mit einer Wurzelbürste. Meine geistliche Haut, die war hinterher rot, okay, als sie fertig waren mit mir. Und es war gut, es war super. Plötzlich legst du Gedanken ab, plötzlich zieht eine Freiheit in dich ein, plötzlich hast du eine Beziehung zu Gott. Das ist so easy, so herrlich, so wunderbar. Ach, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und ihr Lieben, das ist das Wort, das Wasserbad im Wort ist es. Und jetzt pass auf, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12. Wir haben empfangen den Geist aus Gott. Jetzt pass auf, damit, wozu haben wir den empfangen? Damit wir die Dinge erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Du hast den Heiligen Geist bekommen, damit der Heilige Geist dir zeigt aus dem Wort Gottes, was dir alles von Gott geschenkt ist. Unser Hauptaugenmerk muss auf dem gekreuzigten Jesus liegen. Wir müssen die Schlange anschauen, dann werden wir geheilt. Erinnert ihr euch noch, Anfang der Botschaft? Na, die Israeliten sollten auf die Schlange blicken, dann wurden sie geheilt. Die wurden nicht dadurch geheilt, dass sie auf ihre Wunden blickten. Die saßen nicht ständig da und haben sich selber analysiert. Da tut's noch weh, hier tut's noch weh und da und außerdem oh, und mein Nacken und mein Kreuz und hier und Nerv eingeklemmt, da und Fuß tut weh. Alle diese Dinge haben sie nicht beachten sollen, sondern was haben sie machen sollen? Sie haben auf Jesus schauen sollen, sie haben aufs Kreuz schauen sollen. Natürlich nicht aufs Kreuz, sie haben sich nicht Jesus als Gekreuzigten vorstellen sollen allein, sondern was er am Kreuz für sie getan hat, die Segnungen, die er für sie erkauft hat. Ja? Heilung. Vergebung von Sünden, sogar Popularität und verschiedene Ausstrahlung, verschiedene dieser Dinge. Das hat alles Jesus für dich erkauft. Darauf sollst du schauen, nicht auf deine Tageslaune. Also, danke für den donnernden Applaus. Ich weiß, ihr müsst jetzt nicht so laut brüllen, nur weil ich gut predige, okay? Wir haben empfangen den Geist aus Gott nicht, damit wir analysieren und sehen, was alles noch nicht stimmt in uns, sondern damit wir richtig erkennen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir müssen auf die Verheißungen Gottes blicken. Das ist der Schlüssel, ihr Lieben, zur inneren Heilung und zur Befreiung. In Matthäus Kapitel 12 sagt Jesus ja auch, wenn du jetzt frei bist, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann bist du wie ein leeres Haus. Das ist auch jetzt wichtig. Dann bist du wie ein leeres Haus. Der Teufel kam aus dir raus und ist jetzt weg, ist unterwegs in der Wüste. Aber irgendwann versucht er wieder zurückzukommen, um mal nachzuschauen, wie es dem Haus, in dem er gewohnt hat, jetzt geht. Und wenn du dann leer bist, gekehrt und geschmückt, dann kommt er und es wird schlimmer mit dir als zuvor. Er nimmt 7 Teufel mit sich, die noch schlimmer waren, als er selber ist. Und dann wird es schlimmer mit dieser Person als je zuvor. Wenn du also Christ wirst, aber dir irgendwann dann sagst, naja, eigentlich bin ich mit einem normalen Leben, in Anführungszeichen, total zufrieden. Ich will eigentlich nicht allzu viel von Gott. Für den Teufel interessiere ich mich auch nicht. Am liebsten wäre ich so dazwischen drinnen und würde ganz normales Leben führen, ohne mich allzu sehr um Gott oder um den Teufel zu kümmern. Normales Leben führen, auf die Arbeit gehen, Fernsehen schauen am Abend und einfach ansonsten Gott einen guten Mann sein lassen und den Teufel wegen mir einen bösen. Ihr Lieben, das gibt es nicht. Es gibt keine geistliche Neutralität. Entweder du bist voll bewohnt, dein Haus jetzt, dein Lebenshaus, oder es ist leer. Und wenn es leer ist, und du bist gereinigt und so weiter, ja, und du tust nichts Neues rein, Jesus zieht nicht ein wirklich in dein Leben, ja, dann kann es schon sein, dass plötzlich einer kommt und die alten Probleme, die du früher hattest, die alten Gewohnheiten, die du früher hattest, die kommen wieder zurück und übermannen dich zum Schluss. Ich kenne Leute, Freunde von mir, die kenne ich, seit ich 6 Jahre alt bin. Die haben sich bekehrt, bevor ich Christ geworden bin, waren frei, haben in Sprachen geredet, waren Hammer Männer Gottes. Und plötzlich kamen sie auf den Trichter, hey, ich probiere jetzt mal wieder Drogen. Haben irgendwelche Giftpilze gemampft und sind heute in der Psychiatrie. Seit 30 Jahren, fast 30 Jahren, 25 Jahren sind die in der Psychiatrie, müssen bewacht werden. Ich hab mitgekriegt, wie ein Männlein, du, der ist 1,5 Köpfe kleiner als ich, 4 ausgewachsene Kästen von Polizisten vertrimmt hat. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, sowas. Das ist dämonisch, absolut. Ja, aber wir reden jetzt nicht von solchen Leuten, sondern wir reden von ganz normalen Christen, nicht von Leuten, die wirkliche Befreiung brauchen, sondern von Leuten, die aufgrund ihrer Stimmungslagen, aufgrund von dem, was sie in sich herumziehen, merken, von sich auf Teufel schließen. Ihr Lieben, vergesst es. Nicht den Teufel anschauen, sondern Gott anschauen. Und natürlich, du musst Jesus in dein Leben einladen, denn ansonsten kann es schlimmer werden mit dir. Okay, Punkt abgeschlossen. Nächster Punkt. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden dadurch oder werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie werden wir verwandelt? Indem wir Jesus anschauen, indem wir die Schlange am Kreuz Jesus am Kreuz anschauen, die Schlange am Pfahl anschauen. So wird uns Heilung, Transformation zuteil. Es ist so leicht. Es ist eigentlich leicht. Es ist so leicht, dass es unspektakulär ist. Und es ist immer blöd, wenn es nicht spektakulär ist. Das wissen wir ja. Denn der Mensch liebt es, hier unterhalten zu werden. Ihr Lieben, es gibt noch mehr, noch viel, viel mehr Schriftstellen. Ich sage noch ein paar ganz, ganz schnell hier. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 16. Paulus betet für die Epheser um einen Geist der Weisheit und der Offenbarung Gottes. Um was betet er? Dass ihr befreit werden und ich bin den Teufel über euch und verbann ihn. Nein, ihr betet anders. Ihr sagt, ich bete für euch, dass ihr den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis Gottes bekommt. Und dann fährt er fort und betet weiter, dass wir erkennen, was uns alles von ihm geschenkt ist. Das könnt ihr selber nachlesen im Epheserbrief Kapitel 1, Abvers 16. Im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 14 bis 19 betet Paulus darum, dass die Epheser Jesus deutlicher erkennen mögen, klarer und deutlicher erkennen mögen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist und die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, was das ist. Schau, so müssen wir arbeiten. Herr, gib uns eine Offenbarung, was die Breite des Christus, die Länge des Christus, die Höhe, die Tiefe des Christus, die Liebe des Christus ist. Offenbar uns den Christus.